Um mich selbst besorgt zu sein, sagt Lord, ist nicht Selbstverwöhnung, es ist Selbsterhaltung. Und das ist ein Akt politischer Kriegsführung. Ja, quasi, wenn du nicht leben sollst, sagt sie, wie du bist, wo du bist, mit wem du bist, dann ist Überleben immer gleichzeitig auch eine radikale Handlung. Diejenigen, die, Zitat, ja, nicht dazu bestimmt waren zu überleben. Für die erfordert das Überleben ganz schön viel Arbeit und auch sehr viel Kreativität.
Gefühle sind gefährlich, weil sie echt sind. Selbst wenn man genau weiß, dass der Auslöser für Gefühle, dass es gesteuert ist, dass es gesellschaftlich normiert ist, dass es da Strukturen dahinter gibt, trotz dessen sind Gefühle real und sie haben Effekte. Und genau deswegen sind sie so wichtig und können gegebenenfalls sowohl gefährlich als auch natürlich befreiend und emanzipierend sein.
Und in diesem Sinne formuliert auch Ahmed den Inhalt ihrer Survival Kits, ja, nicht als Selbstfürsorge, die uns stärker machen sollen im Sinne von Resilienz jetzt, ja, belastbarer, um noch mehr auszuhalten, ja, noch mehr zu ertragen, mehr Unterdrückung, mehr Druck, mehr Arbeit. Es geht also nicht nur ums Überleben in einem System, sondern ums Überleben eines Systems.
Und es beschreibt auch, also wie ich mich fühle, wenn ich unseren Podcast schneide oder wenn ich ihn nochmal reinhöre oder jedes Mal, wenn ich hier sitze, Dienstagmorgen und mit dir aufnehme. Also es ist wirklich, habe ich ja schon so häufig gesagt und auch mit der Welt geteilt, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie, also in diesem Kontext, dass es mir automatisch besser geht. Ja? Weil wir haben jetzt 2 oder 3 Wochen nicht aufgenommen. Und ich mir dachte, und so, ah, hat es natürlich viel Zeit und Stress, ja. Und dann denke ich mir so 5 Minuten drin, so, oh, nee, das habe ich jetzt gebraucht. Das musste jetzt sein, unbedingt.
Die Technik funktioniert wieder.
Ja, die hat jetzt eh wunderbar funktioniert.
Das genau. Stimmt.
Jetzt, warte, muss ich nochmal auf Holz klopfen.
Habe ich schon.
Ja, gut, genau.
So, eigentlich habe ich jetzt nichts zu erzählen am Anfang dieser Folge, weil es hat sich nicht wirklich viel getan. Du hast gesagt, du hast einen neuen Kaffee, aber ich sitze immer noch vor demselben Heferl und vor denselben Lebkuchen. Also nein, Lebkuchen nicht. Lebkuchen habe ich neu geholt, weil die anderen habe ich aufgegessen.
Okay. Ja, eben. Also es wäre ja komisch, wenn er noch da wäre. Nee, ich habe einen frisch gekochten, frisch gebrühten Kaffee vor mir.
Sehr gut.
Und eine neue volle Tasse Tee mit, also der Tee, der vorher schon gezogen hat, habe ich in eine neue Tasse gefüllt aus der Kanne.
Super, das heißt, wir machen heute wieder Pipi-Pause.
Genau. Na, mal sehen, ich war ja jetzt in der Pause, Pipi-Pause.
Stimmt, aber mit zwei Hefal trinkbarer Flüssigkeit. Okay, wir merken schon, kognitiv geht's runter.
Ich glaube, wir sind besser, wenn wir im Thema drin sind.
Ich glaube auch. Apropos Thema, Jessica, vielen Dank. Worüber haben wir denn letzte Folge so geplaudert hier im Podcast?
Über eine Person, die uns genauso dear und nahe ist wie Stuart Hall. Deswegen machen wir eine Doppelfolge. Willkommen zur zweiten Folge zu Sarah Ahmed.
Richtig.
Genau, wir haben über die Frage nach Glück und was Glück mit normierten Gesellschaftsstrukturen zu tun hat gesprochen. Dann haben wir über Sarah Ahmeds Biografie gesprochen und was an ihr auch so besonders ist und wie sich das auch in ihrer wissenschaftlichen Arbeit und in ihren Texten zeigt. Vor allem eben explizit die Frage, also dieser Bruch auch in ihrer Biografie in Anführungszeichen, der eigentlich kein Bruch ist, wenn man sich die Texte anschaut, aber das, was immer so gehandhabt wird und wodurch sie eben auch nochmal berühmter wurde, dieser Austritt, wo sie ihre Professur abgegeben hat von der Goldsmith University. Also wer gibt denn bitte eine Tenure-Professur ab? Und das eben, genau, dann sind wir von da eben zu ihrem, wie sage ich jetzt dazu, ne? Also das ist ja ein umgangssprachliches Wort, das aber von ihr auch analytisch genutzt wird. So Figur war das Wort, das ich gesucht habe. Zur Figur der Killjoy sind wir dann gekommen, also mit der schlechten deutschen Übersetzung. Was war der berühmt? Darüber haben wir ganz am Ende gesprochen. Und heute geht's jetzt da weiter. Genau, wir haben, du hast ja, ich fange einfach direkt an, ne?
Genau, also ich würde, weil wir haben ja aufgehört, nachdem wir quasi ein bisschen definiert haben, was ist denn diese Figur, Killjoy, was steckt denn da dahinter? Ja, genau, und da haben wir dann gesagt, das, was die Killjoy macht, ja, also unter Anführungszeichen die Stimmung ruinieren, ja, oder so, wo wir gesagt haben, ja, Dinge in Bewegung bringen, ja, da haben wir gesagt, das ruft halt immer auch eine gewisse Gegenbewegung hervor, oder? Also das heißt, wenn Ahmed sagt, dass die Feminist Killjoy ganze Ordnungen ins Wanken bringt, dann heißt das ja auch, diese Ordnungen, jetzt wollte ich sagen, strikes back.
The Empire strikes back.
Ich weiß nicht, ob das das richtige Publikum hier ist, aber...
Naja, aber die Referenz kennt man ja vielleicht.
Okay. So. Also die Ordnungen schlagen zurück. Genau, und okay. Genau, wir wollen uns heute also genau anschauen, was, also diesen Moment wollen wir uns anschauen, was passiert, ja, wenn Kritik Wirkung zeigt. Ja, wenn Ordnungen anfangen zu reagieren. Ja. Und anschließend, vielleicht schon ein bisschen so als Vorausschau, anschließend wollen wir uns auch anschauen, wie können wir dann in diesen Momenten quasi weitergehen, ja, weitermachen, ja, wenn, beziehungsweise ohne uns selbst zu verlieren. Vielleicht können wir das so sagen. Ja, also wir werden uns heute anschauen, ja, was Ahmed so alles in ihr persönliches Feminist Killjoy Survival Kit quasi packt, ja, bevor wir da reinschauen können, ja, in ihre Tasche und vielleicht auch dann überlegen können, was wir eigentlich beide so, so in unseren Kits haben oder gerne hätten, ja, machen wir, glaube ich, einen kleineren, weiß ich nicht, aber wir machen auf jeden Fall mal einen Exkurs, ja, weil Killjoy zu sein, sagt Ahmed, bedeutet, Dinge zu sehen, die andere nicht unbedingt sehen. Und Dinge zu sehen bedeutet dann wieder, oder kann bedeuten, ja, sich das Leben schwerer zu machen, als es eigentlich sein müsste. Zumindest kriegen wir das oft gesagt, dass wir das tun.
Wisst ihr, wie schwer es sonst wäre? Das ist die eigentlich richtige Antwort.
Richtig. Und vielleicht ist es, aber vielleicht ist es genau das, was auch zu dem Gefühl führt, also dass man selber das Gefühl hat, okay, vielleicht ist es doch gerade jetzt halt auch so. Ja? Und also vor allem, ja, wenn diese Irritationen, die Ahmed da beschreibt, ja, nicht nur individuell spürbar sind, sondern auch gesellschaftlich. Ja, also wenn wir nicht nur am eigenen Esstisch quasi Gegenwind zu spüren bekommen, sondern auch auf Social Media, in der Arbeit, von der letzten Pressekonferenz an dieser Stelle ungenannter Bundeskanzler. Ja, also wir nennen das heute dann oft antifeministischer Backlash. Ja, aber was bedeutet das? Was bedeutet das eigentlich in diesem Zusammenhang, in unserem Zusammenhang Backlash? Ja, und vielleicht auch, ja, ist das überhaupt das richtige Wort, um über das zu sprechen, was wir eigentlich damit bezeichnen wollen? Was sagst du, Jessica?
Oh, ganz viel.
Habe ich mir gedacht.
Genau. Ich würde nur mal gerade noch mal sagen, dass ich in der Zeit, in der du gesprochen hast, mal kurz einen Hund auf dem Schoß hatte und dann wieder nicht mehr. Apropos Survival Kit. Die hat mich nämlich angeschaut und dachte ich, ja, okay, sie will auf ihren Stuhl. Und dann wollte sie aber einfach nur hoch zu mir und ganz kurz kuscheln, mir ein Küsschen geben und wieder runter. Ich so,
Also bist du ein Stuhl?
Ja. Also sie hat halt neben mir ihr Höckerchen, aber der ist gerade mit Sachen belegt, deswegen findest du mich. Also blöd ist das in der kleinen Wohnung. Genau, und jetzt ist sie wieder unten. Und das bringt mich aber, Überleitung geschafft. Das bringt mich zu dem ersten Punkt, den ich vorausschalten will, wenn wir jetzt über Anti-Feminist Backlash sprechen. Mhm. Nämlich zwei Sachen, die wir aus der vorherigen Folge kennen. Nämlich, und was wir eben von Sarah Ahmed vor allem lernen können, ist diese Verbindung von Gefühlen und Emotionen mit gesellschaftlichen Strukturen und Macht. Und das ist beides essentiell für, wie man Anti-Feminist Backlash verstehen und ja, verstehen kann vor allem. Und vielleicht auch damit umgehen kann. Das muss man mal schauen. Genau. Ich muss da mal dran denken, was wir, also wir hatten das vorhin ja besprochen, mit, als es darum ging, dass Gefühle, also das, wie sage ich denn das? Also gut, ich zitiere einfach am besten meinen ehemaligen Doktorvater, der meinte, Gefühle sind gefährlich, weil sie echt sind. Und das ist irgendwie das, worum es geht. Also selbst wenn der, wenn man genau weiß, dass der Auslöser für Gefühle, dass es gesteuert ist, dass es gesellschaftlich normiert ist, dass es da Strukturen dahinter gibt, trotz dessen sind Gefühle real und sie haben Effekte. Und genau deswegen sind sie so wichtig und können gegebenenfalls sowohl gefährlich als auch natürlich befreiend und emanzipierend sein. Genau. Genau, und also ganz kurz, weil es jetzt um antifeministischen Backlash geht, es geht jetzt nicht darum zu sagen, sowas wie, keine Ahnung, im Diskurs um Männlichkeit und Feminismus oder sowas oder Male Loneliness Epidemic, so zu sagen, also keine Ahnung, im Sinne von die armen Männer und wir müssen uns jetzt mehr auf Männer konzentrieren, sondern nein, aber eine Male Loneliness Epidemic ist ein reales Gefühl, das reale Folgen hat, zum Beispiel eben eine Radikalisierung von bestimmten Männern in einer bestimmten Bubble. Genau. So, jetzt zum Backlash. also sind ja zwei Begriffe, Antifeminist und Backlash. Antifeminist ist eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, lassen wir so stehen, ohne es groß zu problematisieren. Antifeministisch ist einfach eine Bewegung, die, das ist ja das Spannende, nicht eigentlich gegen Feminismus ist, sondern eine Bewegung ist, die gesellschaftliche Normen weiter aufrechterhalten will, gegen die der Feminismus kämpft. Also eigentlich ist es, müsste man es andersrum sagen sozusagen. Ne? Also eigentlich ist der Feminismus das, was anti ist zum Antifeminismus. Also es ist eben keine aktive, keine aktive Bewegung in dem Sinne, verkompliziere ich gleich, sondern wirklich ein Aufrechterhalten von Machtstrukturen. Ja. Im spezifischen Bezug auf Geschlecht und Sexualität. Deswegen antifeministisch, ne? Und nicht antirassistisch zum Beispiel. Das ist der Punkt. Da, ich hasse es. Sprache. So. Zweiter Begriff, der Backlash. Und da wird es jetzt kompliziert. Erstmal das Englische, so wie es bei der Killjoy ja auch hatten. Backlash heißt ja zurückschlagen. Ja? Also lashing out im Sinne von sowohl verbal als auch körperlich sowas wie eine Ohrfeige verpassen. Ja? Und Backlash impliziert, dass man quasi eine Ohrfeige gibt und dann kriegt man eine zurück. Ja? Und das ist ja eigentlich schon das Problematische, wie wir ja schon in der ersten Folge gelernt haben. Es ist ja nicht so, dass die Killjoys, zumindest wenn wir sie eben mit Sarah Ahmed verstehen, nicht so, dass die Killjoys den Spaß verderben, sondern dass sie darauf aufmerksam machen, dass die Welt ungleich und benachteiligend und problematisch ist. Ja. Das heißt, eigentlich ist der erste Lashing Out schon viel früher.
Ja.
Und deswegen ist eigentlich der Feminismus ein Backlash zur Gesellschaft. Wenn man es in dem Sinne nutzen will. Und deswegen finde ich es genau problematisch, dazu Backlash zu sagen, aber es ist einfach, eine Art und Weise, darüber zu sprechen, wie es in der Gesellschaft mittlerweile, bekannt ist. Und deswegen behalten wir es jetzt erstmal einfach so, der Einfachheit halber. Ja. Genau. Und das, was ich vorhin schon meinte, so ein bisschen mit der Frage danach, ist das jetzt aktiv oder passiv? Das ist eben das Spannende am Backlash, dass es nicht einfach nur, und das impliziert ja blöderweise dieses Wort auch, im Sinne von back, ja nicht nur zurück, sondern also zurück im Sinne von zurückschlagen, sondern zurück im Sinne von zurück in die Vergangenheit. Eine zeitliche Komponente, also ein Rückschritt. Und so wird es ja ganz häufig auch dargestellt, dass ein Anti-Feminist Backlash ein Rückschritt in jetzt mal Zitat, ins Mittelalter. Oder sagen wir mal lieber in die 1950er Jahre, wenn es um Chatwives zum Beispiel geht. Ja, ja. Ein Rückschritt darstellen ja. würde. Und davon würde ich auf jeden Fall weggehen, denn es ist eben nie ein Rückschritt. Man kann nicht zurück in die Vergangenheit. Ja? Also wenn wir was an diesem Podcast und den Sprachtheorien gelernt haben, ist, dass wenn sich der Kontext ändert, dann ist die Bedeutung anders.
Ja.
So, Punkt.
Punkt
ja, vorbei. Genau, und deswegen muss man den Backlash eben als Gegenmobilisierung ja. und zwar eine reaktive Gegenmobilisierung verstehen. Das heißt, es gibt eine aktive Mobilisierung, das ist der Feminismus.
Ja.
Und dann gibt es eine Reaktion darauf. Ja. Das heißt, es ist immer noch eine Aktion. Deshalb ja. wird was gemacht. Das ist eben nicht nur ein Rückschritt und wir bleiben, sondern es wird aktiv etwas gemacht, aber als Reaktion, also als Antwort auf das, was da war. Das ist eigentlich schon das Wichtigste. Genau. So, und jetzt habe ich ein Beispiel, ich glaube, du hast vorhin auch so ein bisschen angesprochen. Ich würde ungern, aber wir müssen es leider, kurz über meinen Bundeskanzler sprechen.
Als hätte ich es geahnt.
Ja, wirklich. Ich dachte so, hat sie das jetzt gelesen? Woher weiß sie das? Ja, und zwar deswegen, weil ich mit diesem Beispiel von Friedrich Merz, um den geht's, wenn ich was, ich bin in Deutschland, also ich meine den deutschen Bundeskanzler. Mit ihm will ich erklären nochmal genau, was Sarah Ahmed damit meint, dass bestimmte, naja, sie sagt Objekte, aber eben auch Wörter vor allem, dass die klebend sind. Das, was du vorhin in der ersten Folge auch beschrieben hast, diese Stickiness von bestimmten Zeichen. Und genau, er hat ja in seinem, also Friedrich Merz hat in einer ersten Aussage gesagt, dass wir ja, also hier Migrationspolitik, so wie er es gern hätte, funktioniert ja langsam wieder besser. aber wir hätten ja immer noch, Zitat, diese Probleme im Stadtbild. Das heißt ja, dass bestimmte Körper, bestimmte Praktiken, mit negativen Emotionen verbunden sind. Und das ist genau das, was Sarah Ahmed meint. Ja. Braune Körper, schwarze Körper, weibliche Körper mit Kopftüchern. Ja? Mit denen sind negative Emotionen verknüpft. Während mit weißen Körpern, mit heterosexuellen Pärchen etc. Damit sind positive Emotionen verknüpft. Jetzt als gesellschaftliche Norm. Genau. Und das Spannende ist ja, dass Friedrich Merz dann, anstatt sich zu entschuldigen, die Sache noch schlimmer gemacht hat und sich erklären wollte mit, also dass er ja recht hätte, dass das ja wirklich ein Problem sei, denn fragt doch mal eure Töchter, wie die sich fühlen, wenn sie in der Stadt, am Bahnhof oder sonst wo unterwegs sind. Und das Spannende ist, dass das ein Moment war, denn nicht nur werden hier, und deswegen ist es auch wichtig für den Antifeminist-Backlash, nicht nur werden hier quasi Elemente aus einem feministischen Diskurs übernommen, um eigentlich eine antifeministische Agenda voranzutreiben. Also Frauenschutz im Sinne von, wir die starken Männer müssen unsere Frauen schützen. Ja? Sondern fragt doch mal eure Töchter, ist auch so ein klebendes Zeichen, das mit bestimmten Emotionen verbunden ist. Und das Spannende ist, es musste hier nicht gesagt werden, aber in den meisten und in den meisten Köpfen, weil die meisten Menschen, die das positiv wahrscheinlich damit verknüpft haben, die hatten ihre weißen Töchter im Kopf. Also es waren weiße Menschen in Deutschland mit weißen Töchtern. Und das war ja auch eigentlich mit gemeint. Und das musste er gar nicht dazu sagen, weil für die Leute, für die das eine positive Emotion hat, hat das auch eine bestimmte Bedeutung. Puh. Also ich glaube nicht, dass Merz dachte, dass man ihn so gut, dass man ihn so tief analysieren kann.
Ich weiß nicht, wie viel er denkt.
Na, mehr als Donald Trump.
Auch wieder richtig.
Genau, aber die sind ja beste Freunde, weil Trump meinte ja letztens, der deutsche Bundeskanzler, der ist toll, der ist ganz groß. Das ist der große Typ da drüben. Das war ein sehr witziges Interview. Da, wo die alle bei der UN waren. Sieht auch einfach witzig aus, weil Merz ja wirklich zwei Köpfe größer ist als alle anderen Menschen. Aber deswegen fand er ihn gut, weil der große Deutsche war ja auch stark, weil er groß ist. Das hat Donald Trump gesagt.
Ja, klar. Ja.
Wunderbar.
Ist ja auch voll die logische Verbindung, ich meine.
Irgendwelchen
Körper. Ja, genau. Nochmal zurückzukommen zur Stickiness von bestimmten Zeichen.
Genau.
Genau.
Und das passt eben auch zu was Sarah Ahmed gesagt hat, dass auch, also dass alle Emotionen, damit auch Hass, und mit Hass ist ja eben auch dieser antifeministische Backlash verbunden, dass der zirkuliert durch Zeichen, durch Körper und durch Wiederholung. Also dieses Narrativ mit den zu schützenden Töchtern ist ja ein Narrativ, das immer und immer wieder aufgerufen wird, wodurch bestimmte Emotionen hervorgerufen werden sollen. So, das, einfach um zu zeigen, wie wichtig das ist, über was wir gerade sprechen. Nochmal zurück zum Anti-Feminist Backlash und so ein paar Ideen, wie ich sagen würde, dass man nochmal drüber nachdenken kann, und noch ein paar Literatur vielleicht. Der antifeministische Backlash ist, haben wir ja gerade gelernt, nicht ein Zurück, ein Festhalten, das, was man unter konservativ vielleicht verstehen würde, sondern eine Reaktion auf ganz viele Killjoys. Auf die Reaktion auf das Zerrütteln, die Reaktion auf, da kommt was ins Wanken, es verändert sich was. Das heißt, es ist ein Gefühl von Bedrohung der Ordnung, das auf Individuen übertragen wird. Also Einzelpersonen fühlen sich bedroht, weil ihre kollektive Identität bedroht wird, zum Beispiel weiße Menschen verlieren Vormachtstellung, und deswegen fühlt sich die einzelne weiße Person irgendwie bedroht, obwohl das gegebenenfalls gar nichts mit deren Alltag zu tun hat. Ja, ich sag nur, die Ausländer nehmen uns die Jobs weg. Den wenigsten Menschen wurden irgendwelche Jobs weggenommen, aber das ist ein individuelles Gefühl aufgrund einem, in Anführungszeichen, Statusverlust der kollektiven Gruppe. Und dadurch entstehen das, was Wendy Brown, und das wäre hier nochmal ein Literaturtipp, vielleicht eine Idee für eine neue Folge, was Wendy Brown unter Ressentiment versteht. Also die aktive Abwehr von einer erfahrenen Verletzung. Und das ist ja das Tricky bei, wie Wendy Brown Ressentiments versteht. Das ist etwas, also ein Ressentiment ist die Folge von Resentment. Das ist der englische Begriff. Also wenn wir quasi etwas erfahren und etwas Negatives, und zum Beispiel die Killjoy, die würde das dann rauslassen. Die Killjoy stiftet ja dann Unbehagen, ja? Und wenn das aber nicht passiert, wenn man zum Beispiel die Gesellschaft, also man bleibt in dieser Gesellschaft und die macht irgendwie einfach weiter, und man hat das Gefühl, es ändert sich nichts, und dann bildet sich Ressentiment. Das heißt, zum Beispiel jetzt Menschen haben Unmut, weil, was weiß ich, in Mitteleuropa, Deutschland, Österreich machen die Politiker schlechte Politik. Und dann ist aber das Problem, wir äußern das nicht der Politik gegenüber, sondern wir suchen uns einen Sündenbock. Und genauso ist es eben im Diskurs um Migration, aber eben auch beim Anti-Feminist Backlash. Es werden einzelne Frauen, die auf bestimmte Kritik aufmerksam machen, als Sündenböcke, oder der Feminismus an sich oder die Gender-Theorie an sich wird als Sündenbock hergenommen, um einen Feind zu haben, an dem man Kritik daran äußern kann, dass es einem selbst gerade nicht mehr so gut geht. Wendy Brown, nur kurz Ergänzung, ist die Partnerin von Judith Butler. Nur für die Leute, die das nicht wissen. Da erklärt sich vielleicht einiges. So, jetzt
genau, Und ich finde es auch super, dass du das jetzt nochmal eingebracht hast, weil du vorher gesprochen hast von Bedrohung, oder? Dass das quasi dieses Gefühl von Bedrohung auslöst. Diese Kritik. Und was hier jetzt Wendy Brown nochmal reinbringt, ja, also in ihren Worten mit Ressentiment, Ja, ist aber eigentlich noch diese, mir ist dann nämlich sofort eingefallen, ja, was zusätzlich zur Bedrohung ja eigentlich auch gefühlt wird, ist eine Art von Kränkung. Und das passt dann und das erklärt dann auch ein bisschen besser, weil natürlich kann man sich auch von einzelnen Personen bedroht fühlen, klar. Ja. Aber diese Bedrohung entsteht, so wie du gesagt hast, dadurch, weil man das Gefühl hat, da kommt jetzt eine Masse, eine Welle, eine, weißt du, man, das sind dann ganze Strukturen, das sind Gefüge, von denen man normalerweise Angst im Sinne von einer Bedrohung hat. Was aber da noch mit reinspielt, ist eben genau diese Kränkung oder dieses Ressentiment. Und das verbinde ich mit einzelnen, stärker mit einzelnen Personen, weil ich bin gekränkt von einzelnen Personen. Und da projiziere ich quasi von mir aus auch alles, wovor ich Angst habe und wovor ich mich bedroht fühle, ja, in diese einzelne Person hinein. Das heißt, diese Wut darauf, das und wovor ist man denn gekränkt? Nicht, weil jemand etwas anders möchte oder weil jemand etwas anders sieht oder weil ich jetzt plötzlich nicht mehr recht habe, sondern weil diese Selbstverständlichkeit ja keine Selbstverständlichkeiten mehr sind. Weil wenn nicht mehr alle über denselben Witz lachen, ja, dann funktioniert das nicht mehr mit dem Stillsein und alles ist happy-peppy. Ja. Dass eben Autorität jetzt eben als Autorität sichtbar wird und plötzlich rechtfertigungspflichtig wird. Dass jetzt quasi meine Entscheidung, wie ich mein Leben lebe, plötzlich nicht mehr als natürlich, sondern im Gegenteil, dass das quasi in Frage gestellt wird, dass quasi mein eigenes Leben quasi, was ja nicht stimmt, was ja eigentlich nicht, das ist ja genauso, das haben wir eh schon öfter auch gesagt. Es geht nicht darum, das, was andere Menschen für gut und richtig und stimmig empfinden, ihre Orientierung quasi, so um jetzt mit Ahmed zu sprechen, quasi zu negieren, zu sagen, das ist alles jetzt falsch, das müssen wir alles abschaffen, sondern zu öffnen und zu sagen einfach, okay, aber daneben und drüber und drunter und zwischendurch gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, glücklich zu sein, oder?
Genau, das ist die perfekte Hinleitung nochmal zu einem Punkt, den ich genau sagen wollte, dass wie wir antifeministischen Backlash verstehen müssen, ist ja wirklich auf dieser individuellen Ebene, als auch auf einer kollektiven, staatlichen, gesellschaftlichen, weltpolitischen Ebene. Ja. Und das Zusammenspiel dazwischen. Mhm. Also wie du gerade gesagt hast, dieses Ressentiment ist das, das sich vor allem auf einer individuellen Ebene zeigt. Ja. Also zum Beispiel, dass irgendeine Frau im Internet für irgendwas angegangen wird, weil Männer an sich einen Statusverlust fühlen, einen angeblichen Statusverlust, dass das zum Beispiel dann einzelne Politikerinnen trifft oder einzelne sonst wen. Ja. Oder wenn eine Person was kommentiert und dann genau darauf, also jetzt nur im Internet zu bleiben. Ja. Oder eben aber auch, dass Gewalt gegen Frauen immer weiter zunimmt. Und genau das sind ja diese Sachen, die jetzt antifeministischer Backlash interpretiert werden. Und das ist aber eigentlich, um eben wieder mit Sarah Ahmed zu sprechen, der Effekt von Affekten. Einmal mit E, einmal mit A. Also das, was dabei rauskommt, wenn Gefühle auf eine gewisse Art und Weise geleitet werden. Ja. Also mit Sarah Ahmed und Emotionen und Affekten nochmal zu erklären, wenn ich sie jetzt dann nicht komplett missverstehe, ist sie da ein bisschen anders wie andere Affekttheorien. Affekttheorien sagen, Affekt ist das, was vor Emotionen ist. Genau. Also sowas, was wir noch nicht gesellschaftlich eingebettet haben. Bei Ahmed lese ich es anders. Ja. Da gibt es dieses davor, ist gar nicht so gibt's wichtig, nicht. Sondern es geht darum, es gibt Emotionen. Ja, genau, also was ja auch schon sprachtheoretisch schwierig, aber lassen wir das mal. Ja, genau. Genau, also es gibt quasi Emotionen und die werden dann durch Gesellschaft, durch Sprache, durch Macht geleitet, orientiert. Und das sind dann die Affekte. Also wenn Emotionen in eine gewisse Richtung geleitet werden, in eine Richtung geschoben werden, dass meine Wut auf den braunen Körper, auf den braunen muslimischen Körper gelegt wird oder auf die Frau, die mich jetzt gerade verlässt, um mit Femiziden zu sprechen, das ist eine Lenkung von Emotionen, die Sarah Ahmed als Affekte dann bezeichnen würde.
Und so wie ich es verstehe, ist einfach, sie trennt nicht zwischen Affekten im Sinne von körperlicher Körperlichkeit und Emotionen im Sinne von dem Kulturellen. Also ich glaube, sie sagt, es gibt quasi, die, das ist durch, beides ist voneinander durchdrungen. Also ich glaube, es ist, also ich kann nicht über Affekte reden, ohne über das Kulturelle zu sprechen und umgekehrt. Und das ist, glaube ich, ein grundlegender Unterschied zwischen zu klassischen, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, Affekttheorie. Ja.
Genau, und das Wichtige ist auch dadurch, dass sie das ja zusammenlegt, ist, dass man eben genau das nicht trennen kann. Also dieses Gefühl der individuellen Verletztheit ist nicht zu trennen von einer gesellschaftlichen Veränderung, ist nicht zu trennen von der Art und Weise, dass sich Gesetze auf einmal wieder ändern. Ja? Also man kann diese Ebenen nicht trennen, und das ist das, was man eben von Sarah Ahmed lernt. Und das Spannende ist, dass es aber auch eine Lösung gibt. Also das ist, was du vorhin gesagt hast. Was kann man dann stattdessen, also wie kann man das machen? Sarah Ahmed würde sagen, man muss diese Affektpfade umlenken. Ja? Also es gibt diese Gefühle, es gibt diese Affekte, aber die Frage ist, wohin orientieren wir die? Orientieren wir sie in Bezug auf Care oder Solidarität und so weiter? Machen wir lieber soziale Gesetze, anstatt Ausländer rauszuschmeißen? Ja? Also das wären ja Momente, wo man bestimmte reale Emotionen auf eine positive Art und Weise lenken könnte. Genau, jetzt will man ein kurzes Fazit zum feministischen Backlash, bevor wir weitergehen. Um jetzt ganz grob zu sagen, das, was wir jetzt antifeministischer Backlash sehen, ist zwar ein Zeichen dafür, dass der Feminismus wirkt, weil ohne Rütteln, ohne Aufbrechen der Strukturen gäbe es keine Reaktion auf dieses Aufrütteln. Es ist aber auf keinen Fall ein Rückschritt, sondern immer eine produktive neue Erstellung von Machtstrukturen. Und das ist wichtig zu verstehen, weil ansonsten kann man wirklich die echten Strukturen und Logiken hinter bestimmten konservativen Politiken nicht verstehen. Also da geht es jetzt wirklich um was Reales, auch im Sinne von, welche neuen Allianzen werden denn geschmiedet, welche neuen Gesetze werden denn erlassen. Ja. Ja. Und es ist auch nicht, was ja dann teilweise manchmal so hoffnungsvoll im feministischen Diskurs gesagt wird, sozusagen, das Patriarchat, das geht zugrunde und das ist nochmal sein letzter Aufschrei. So, nein, genau das ist es nicht. Wir sind noch nicht mal am Anfang davon, das Patriarchat irgendwie zu Fall zu bringen. Ja? Sondern es sind die ersten, nicht die letzten Zuckungen. Ja? Es geht etwas ins Wanken, und das ist auch das Spannende, wenn man sich, wie ich, das so ein bisschen auch aus einer historischen Perspektive anschaut. Es gab diese Momente immer und immer wieder, also vor allem in den letzten 200 Jahren in der Geschichte des globalen Nordens, also da, wo wir offiziell Feminismusgeschichte immer noch leider schreiben, gibt es diese Momente, wo irgendwas passiert, im Sinne von mehr Rechte für Frauen zum Beispiel. Und dann lassen sich aber genau auch immer diese antifeministischen Reaktionen darauf auch verzeichnen. Die werden nur ganz häufig aus unserem kollektiven Gedächtnis gestrichen. Weil welcher Staat freut sich schon darüber, dass er irgendwie antifeministisch agiert hat im Nachhinein, wenn er Geschichtsbücher schreibt? Nee, der freut sich, dass wir das Frauenwahlrecht eingeführt haben. Und deswegen vergessen wir kollektiv, dass das eben auch nichts ist, was jetzt, der Feminismus wird immer stärker und deswegen wird der Antifeminismus immer stärker. Nein, es sind Aktionen und Reaktionen, die konstant immer weiter miteinander verflochten sind. Fertig.
Ja, super, weil das ist, also auch das bringt mich jetzt wieder zurück zum Begriff der Stunde oder der vielen Stunden, die wir jetzt schon über dieses Thema sprechen. Ja, Bewegung. Ja. Also ein bisschen ist das, was du da jetzt beschreibst, ja, also es ist immer alles in Bewegung und quasi es gibt nicht einen Schlag und einen Rückschlag, quasi, und damit hat sich die Sache, sondern das Ganze reorganisiert sich immer ein bisschen, also vielleicht auch mit Foucault gesprochen, ja, dieses Machtwissen reorganisiert sich einfach ständig. Ja. Und damit sind wir, glaube ich, dann auch schon so ein bisschen im letzten Kapitel. Das ist jetzt ganz falsch dargestellt, aber für heute zumindest, oder zumindest für diese Doppelfolge, beim letzten Kapitel. Genau. Ja. Was kostet uns Bewegung? Bewegung kostet uns Kraft. Ganz einfach. Ja, und weil Kritik anstrengend sein kann, ja, emotional, sozial, körperlich anstrengend sein kann, brauchen wir einfach Strategien, um sie auszuhalten, ja, diese Kritik. Ja. Also Werkzeuge, um weiter zu machen. Ja, auch wenn die Stimmung kippt. Ja, also wenn die Stimmung kippt bei den anderen, aber vielleicht auch bei uns. Ja, also, oder um es mit Ahmed zu sagen, wir brauchen ein Survival Kit. Ja, also wir sind beim Feminist Killjoy Survival Kit, also so nennt das ja auch Ahmed selbst. Vielleicht, wenn wir jetzt nur diesen Begriff mal in den Raum stellen, frage an dich, was würdest denn du persönlich in dein Feminist Killjoy Survival Kit packen?
Also natürlich 2 Bücher von Sarah Ahmed.
Nur 2?
Und 2 Bücher. Die 2 wichtigsten. Ich meine, okay, wie groß ist so ein Kit? Ne? Und dann noch 2 Bücher von...
Weiß ich nicht. Ahmed redet die ganze Zeit von Taschen. Ich weiß auch nicht, wie sie in eine Tasche alles packen. Wie groß sind ihre Taschen?
Genau, es ist so eine Hermine-Tasche, weißt du, ohne Ende. Ja, genau. So, also Sarah Ahmed Bücher, Judith Butler Bücher, Stuart Hall Bücher. So, das ist wichtig. Nee, also genau, das wisst ihr ja mittlerweile schon. Mhm. Wahrscheinlich würde ich Lucy einpacken. Mhm. Mein Comfort Dog.
In die Tasche.
Ja, na klar. Also die darf vielleicht neben mir laufen.
Kriegt die so ein Kopf, mit dabei. Ein Kopfloch,
ja, genau.
Wo sie rausschauen kann.
Ja, sie hat ja so Taschen. Sie hat ja auch so einen Rucksack, wo sie mit Zug mit mir fahren kann. Genau, also ich nehme einfach Lucys Rucksack mit.
Und packst dort die Bücher.
Genau. und dann würde ich sagen, ab dann wird es irgendwie so ein bisschen kontextabhängig. Also keine Ahnung, daran merkt man auch wieder, wie unterschiedliche Tageszeiten, unterschiedliche Jahreszeiten, unterschiedliche Alltagssachen irgendwie unterschiedliche Survival-Kits brauchen.
Ja, total.
Keine Ahnung, also manchmal ist es so, da muss ich einfach 10 Stunden Serie gucken, damit es mir wieder gut geht. Und damit ich genug aus der Welt draußen bin, um wieder in die Welt reinzukommen. Manchmal muss ich Social Media für 5 Tage ausmachen. Ja.
Auch wichtig.
Manchmal muss ich Sport machen. Manchmal muss ich durch den Wald spazieren. Manchmal muss ich Musik hören und tanzen. Musik und tanzen, ich glaube, das muss auf jeden Fall mit rein.
Genau. Absolut.
Das wären so meine ersten Ideen. Ein bisschen Kaffee, ein bisschen Tee.
Absolut. Ich glaube, da ist eh schon viel bei dir drinnen, was auch bei Ahmed drinnen ist. Ja? Also sie...
Wir sind ja auch Akademikerinnen. Ne?
Ja, vielleicht haben wir alle dasselbe in unseren Taschen. Wobei, das sagt ja Ahmed eben genau nicht. Sie sagt ja, das Spannende dran ist, in diesen... Das ist, also sie beschreibt diese Kids quasi als... Also eben, ich sage jetzt extra Kids, also im Plural, nicht im Singular, weil sie beschreibt das quasi als Sammlung von Dingen, Praktiken, Haltungen, würde ich fast sagen auch, ja, die helfen im feministischen Widerstand quasi zu überleben. Ja, also körperlich, emotional, intellektuell zu überleben. In der deutschen Aussprache, in der deutschen Ausgabe übrigens, schreibt sie auch, auch auf Englisch fand ich einfach die Formulierung so cute, deswegen habe ich das jetzt mir rausgeschrieben. Ja. Da schreibt sie, dieses Survival Kit enthält meinen persönlichen Kram. Ja, also den Kram, den ich über die Zeit angesammelt habe. Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie tun muss und die ich um mich herum haben muss, um weitermachen zu können. Ja, und ich fand einfach diesen Ausdruck von Kram so passend, weil ich habe auch entsetzlich viel Kram in meinem Kit, glaube ich. Ja. Aber ganz wichtig ist bei ihr eben, dass dieses Kit einerseits nicht etwas ist, quasi wie eine Checkliste, ja, die ich austeilen kann. Ja, also das gehört in dieses Kit und alle müssen das Gleiche drinnen haben. Und schon gar nicht ist diese Checklist vollständig, ja. Also es kann, also es geht nicht darum, dass man als Killjoy alle diese Dinge hat oder macht. Ja, und im Gegenteil, es geht eher darum, dass man dann auch vergleichen kann und schauen kann, hey, was hast denn du in deiner Tasche? Lass mich mal schauen. Und sich dann quasi inspirieren lassen kann. Und Ahmed sagt ja eigentlich auch ganz zum Schluss dann dazu, ja, dass das Survival Kit selbst Teil des Survival Kits ist. Also quasi, dass dieses Zusammentragen eines solchen Kids ja selbst eine Killjoy-Überlebensstrategie ist. Ja. Und vielleicht hier auch nur kurz nochmal ein Einwurf zur Sprache oder zur Terminologie. Ja. Weil wenn Ahmed jetzt vom Überleben spricht, ich habe das jetzt auch schon öfter übernommen, das Wort, ja, dann meint sie damit sowohl, sie meint das metaphorisch und auch nicht metaphorisch. Ja, also sie meint, wir brauchen Strategien, die es uns erlauben, als FeministInnen weiterzumachen, FeministInnen zu bleiben. Quasi, aber sie meint auch, und da zitiert sie Audre Lorde, ja, warum nicht?
Weil
sie zitiert
nee, ich auch,
sie zitiert auch auf jeder zweiten Seite zitiert sie Lorde.
Ich wollte gerade sagen, das hat sie von Audre Lorde, das hat sie von Audre Lorde, wann darf ich es endlich sagen?
Sie hat, ja, weil sie zitiert da auch diesen viel zitierten Satz natürlich, ja, das kannst du sich nicht nehmen lassen, das auch zu zitieren, weil Lorde hat ja mal geschrieben, ja, also wieder auf Deutsch jetzt mal kurz übersetzt, ja, um mich selbst besorgt zu sein, sagt Lorde, ist nicht Selbstverwöhnung, es ist Selbsterhaltung und das ist ein Akt politischer Kriegsführung. Also das sind auch sehr, sehr starke Worte da bei Lorde, weil Lorde vergleicht hier ja ihre eigene Erfahrung mit Rassismus als schwarze Frau auf der einen Seite, ja, mit ihrem Kampf damals gegen den Krebs. Ja. Sie sagt, dass das eine Welt, die gegen dich ist, ja, kann als dein Körper erfahren werden, der gegen dich ist, der sich gegen dich wendet. Ja, quasi, wenn du nicht leben sollst, sagt sie, wie du bist, wo du bist, mit wem du bist, dann ist Überleben immer gleichzeitig auch eine radikale Handlung. Und manche, so wie Lorde eben schreibt, ja, also diejenigen, die, Zitat, ja, nicht dazu bestimmt waren zu überleben. Ja, für die erfordert das Überleben ganz schön viel Arbeit und auch sehr viel Kreativität. Ja, und in diesem Sinne formuliert auch Ahmed den Inhalt ihrer Survival Kits, ja, nicht als Selbstfürsorge, die uns stärker machen sollen im Sinne von Resilienz jetzt, ja, belastbarer, um noch mehr auszuhalten, ja, noch mehr zu ertragen, mehr Unterdrückung, mehr Druck, mehr Arbeit. Es geht also nicht nur ums Überleben in einem System, sondern ums Überleben eines Systems. Ja. Also das vielleicht nur so ganz kurz am Anfang angemerkt. Aber okay, Survival Kit. Was ist da jetzt denn so alles drinnen? Oder was kann denn da so alles drinnen sein in so einem Kit? Gehen wir vielleicht einfach mal der Reihe oder mehr oder weniger der Reihe nach durch. Das erste Element, das auch Ahmed nennt natürlich, das war bei dir auch das erste Element, Bücher. Ja, die sind wahrscheinlich das Offensichtlichste in dem ganzen Kit, ja, und gleichzeitig aber auch das Unterschätzteste. Ja, weil was Ahmed sagt ist, sie sagt, Lesen ist kein Rückzug, ja, sondern Praxis des Überlebens. Schon wieder, ja. Ja, ich glaube, ich könnte 17 Folgen füllen, allein über diesen einen Satz. Ja, also Bücher sind bei ihr die Orte, an denen wir andere Stimmen finden, wenn die eigene verstummt. Ja, also Bücher sind für Ahmed auch Begleiterinnen. Ja, also man soll sie immer griffbereit haben, sagt sie auch. Ja, und zwar nicht nur, um sich zu bilden, ja, um darin zu lesen, sondern um sich zu erinnern, dass man nicht alleine ist.
Darf ich da was sagen? Ja, das ist nämlich genau zu diesem Stichpunkt. Wir ziehen ja gerade um und wir haben ein Büro jeweils, also mein Partner und ich, und zu Hause. Ja. Und für mich ist immer die Frage, welche Bücher habe ich zu Hause und welche habe ich im Büro? Weil de facto unterscheiden die sich nicht. Es sind alles, also geht um die wissenschaftlichen Bücher, ne? Die sind jetzt vom Inhalt her, kann man die eigentlich nicht trennen. Aber von den Emotionen, die ich mit diesen Büchern verknüpfe. Ja. Und er versteht dann teilweise nicht, ja, warum kannst du nicht alle Bücher im Büro haben? Wir arbeiten doch nur so. Ja, aber manchmal muss ich einfach morgens an diesem Buch vorbeilaufen, damit es mir besser geht. Und das ist ja genau das, was Sarah Ahmed da beschreibt.
Absolut, ja. Also sie sagt auch, und ich musste dann auch so dran denken, ja, an meine ganzen Bücherstapel, die ich habe. Weil ich habe ja, also warum mir das so wichtig ist, dieser Punkt, den sie da erwähnt und die Art und Weise, wie sie Bücher quasi beschreibt oder definiert, ja, das trifft sich so ganz exakt mit dem, was ich oft versuche zu erklären. Wenn Leute mich, und ich habe das, glaube ich, auch im Podcast in der ersten Folge damals dir erzählt, und mir fällt es dann immer ganz schwer zu erklären, wenn die Leute mich fragen. Die Leute fragen mich eigentlich nicht, das ist ja der nächste Punkt. Ja, die Leute fragen mich gar nicht. Die assumen einfach, wie heißt das auf Deutsch? Die nehmen einfach an. Genau, die nehmen einfach an. Ich lese viel. Und ich sage dann immer, I don't read. Ich lesen ist für mich, so wie sie es auch beschreibt, ja, kein Rückzug, kein Hobby, kein, ich brauche jetzt etwas, um abzuschalten, weil ich irgendwie angespannt bin oder so. Ja, also Bücher sind entweder für mich, weil ich drin etwas finden möchte. Und wenn ich Sachen finde, dann muss ich mich anstrengen, dann muss ich arbeiten, dann muss ich denken, da kann ich nicht einfach abschalten. Das ist überhaupt keine angenehme, weiß ich nicht, Entspannungstechnik oder so. Ja, Nummer eins. Oder so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ich muss dran vorbeigehen können. Ich muss, und bei mir ist es eher nicht das Vorbeigehen, weil ich habe leider nicht so schön sortierte Buchregale wie du. Oder ich kann es halt nicht, weil, okay, erstens mal, weil ich ein Schlampertatsch bin. Und zweitens, weil ich halt meine Bücherregale halt auch immer teilen muss mit all den Personen, die bei uns im Haushalt wohnen. Und dann ist es halt auch alles immer ein Chaos. Aber was ich habe und was ich auch vor allem in den letzten Wochen bei mir immer jetzt, ich sage jetzt verschlimmert unter Anführungszeichen, weil verschlimmert ist es nur für die Person, die es nicht versteht. Aber sind meine Bücherstapel um mein Bett herum. Also ich, wenn ich schlafen gehe, also ich nehme immer so diese ganzen, ich weiß nicht, meine ganzen 7 Bücher, die ich gerade, weil ich lese ja immer gleichzeitig 100.000 Bücher auf einmal. Also ich kann nie ein Buch durchlesen, das zeigt ja auch das schon wieder. Ja. Also ich muss immer, wenn mich ein Gedanke auf was bringt, was ich gerade vor 2 Tagen im anderen Buch gelesen habe, dann muss ich schnell wieder dort weiterlesen und so weiter. Und dann habe ich meine 5 Bücher, 7 Bücher und haue mich dann mit den Büchern ins Bett und stapel die dann so neben dem Bett. Also wir haben so ein riesiges, man muss sich das vorstellen, wir haben so ein riesiges Bett und das geht von einer Seite vom Zimmer auf die andere Seite, so eine Art Familienbett eben, das wir uns auch selber gemacht haben, damit es wirklich das ganze Zimmer abdeckt. Und aber halt die Matratzen sind halt genormt, das heißt, wir mussten halt auf der Seite so kleine Streifen halt lassen und es sind dann so Holzboards. Und da kann ich halt Dinge ablegen und drunter reinlegen. Drunter liegen auch Bücher. Drunter sind auch Bücher versteckt, aber das sind eher die Bücher, die ich schon gelesen habe und die man eigentlich, und wenn man ehrlich ist, nur einmal liest im Leben und die sind da drunter versteckt. Und die Bücher, die ich brauche, so wie du gesagt hast, weil ich gerne zwischen diesen Büchern einschlafe, die sind da einfach gestapelt. Und ich habe mittlerweile jetzt riesige Stapel, es sind mittlerweile auch schon 3, die da vollkommen ungeordnet um mein Bett herumstehen. Und ich glaube, die geben einfach auch dieses Gefühl, ja, dieses Gefühl so ein bisschen, ich weiß nicht, wo sie das dann sagt, Ahmed, aber sie sagt, dass diese, ich glaube, dann beim nächsten Element schon, weil eigentlich sind die Bücher, so wie wir sie jetzt beschrieben haben, also diese Bücher, die wir nicht quasi brauchen, um unbedingt jetzt gerade reinzulesen oder damit zu arbeiten, sondern daran vorbeizugehen, das sind ja auch ein bisschen sowas wie diese Gegenstände oder die Dinge, die Ahmed als zweites Element nennt, oder?
Genau. Ja? Sag den Satz zu Ende, da kann ich dann direkt beides sagen.
Ja, genau, weil ich wollte eigentlich nur sagen, dass das dann diese Dinge sind, ja, die ein feministisches Leben schafft, ja, also alle Dinge, die du sammelst quasi, also das können jetzt, weiß nicht, irgendwelche Poster sein, die du irgendwo mitnimmst oder irgendwelche Notizen oder Zettel oder Buttons oder Erinnerungsobjekte, aber eben auch Bücher, finde ich, ja, und sie sagt, umgib dich, surround yourself with feminism. Und ich glaube, das ist das, was die Bücher bei mir im Bett machen. Ja,
so. Total. Ja, genau, also dann würde ich jetzt dazu einiges. Ja. Also erstens, ich habe auch Bücherstapel, das wollte ich nur mal angemerkt haben. Nee, weil bei mir ist nämlich so, die Bücher, die im Regal sind, die habe ich schon mal gelesen. Und die ziehe ich gerne wieder raus. Und die Stapelbücher, jetzt gerade auch hier am zu Hause Schreibtisch, das sind die Bücher, die ich noch lesen will. Und ihr wollt gar nicht wissen, wie groß die Stapel sind. Aber das Spannende ist, der Gedanke kam mir dann jetzt gerade, dass es gibt ja einen Grund, weshalb ich nie irgendwie auf die Idee gekommen, also natürlich rational auf die Idee gekommen bin, diese Podcastaufnahme mit dir im Büro zu machen. Könnte ich ja machen. Mhm. Aber für mich hat sich das nie richtig angefühlt. Mhm. Und das ist deswegen, weil ich einfach gerne genau mit so 30 Zentimeter Abstand in jede Richtung mit diesen Büchern sitze. Mhm. Ja? Also ich sitze gern vor diesen Stapeln und handgriffbereit sind alle anderen Bücher, die ich auch während der Aufnahme immer wieder rausziehe, weil mir einfach auch was einfällt. Weil es auch einfach schön ist, dann rüber zu gucken, oh, da ist das Buch von Ahmed oder von Butler her. Und das macht für mich auch ein ganz anderes Aufnahmegefühl und noch ein schöneres Absolut. Gefühl, wenn ich dann mit dir spreche und wir darüber sprechen. Mhm. Genau.
Das ja, ist ja dann, das trifft, ja, Entschuldigung, ja, du fertig.
Nee, sag.
Nein, weil ich, weil, so wie du es jetzt gesagt hast, ja, das trifft sich total mit dem, was eben Ahmed auch zu den Gegenständen schreibt, wo sie sagt, die Räume werden durch diese Gegenstände irgendwie zu Archiven, ja, zu feministischen Archiven, ja. Das heißt, diese Gegenstände, die sind dann irgendwie so wie kleine materielle Formen von Zugehörigkeit. Ja, also die sind jetzt nicht, ja, Lesematerial, pures, ja, oder Deko, nein, sondern die haben halt eine ganz andere Bedeutung. Ja.
Jetzt muss ich, mein Gedanke war gerade, gut, dass und mein Partner unseren Podcast hört, weil dann weiß er, warum ich Sachen in der neuen Wohnung aufhängen muss, die er nicht versteht.
Also bitte verstehe es. Ich verstehe es auch.
Ja, genau. Genau, weil es gibt nämlich auch so ein Poster, das ich immer jetzt, seitdem ich es habe, das ist seit 2017, in jeder Wohnung, ich bin oft umgezogen leider, aufgehangen habe, einfach weil ich es nicht aufhängen kann. Und das ist halt eben auch so ein feministisches Poster, das ich aus dem Tate Modern in London habe, mit Titel The Advantages of Being a Woman Artist, also die Vorteile, eine weibliche Künstlerin zu sein. Und dann ist halt so, also so ironisch, sarkastisch sowas wie, wir müssen nicht an schlechten Zigarren husten oder sowas, ne? Oder wir arbeiten ohne den Druck, dass wir erfolgreich sind. Oder, genau, also es ist einfach solche klassischen Sachen, ne? Also auf den Kopf gestellt vom Guerilla Feminist Collective ist das. Und das kann ich nicht aufhängen. Und ich habe jetzt wirklich zwanghaft irgendwie versucht, in der neuen Wohnung einen Ort zu finden, in dem es, dass es halt ästhetisch sich nicht bricht mit der neuen Wohnung, aber dass ich trotzdem, dass ich dieses Poster aufhängen kann. Ja.
Mhm. Ja. Ja, das ist ein perfektes Beispiel, oder? Für so ein feministisches Ding, wie es Ding sagt. Und mir ist auch eingefallen gerade, und da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das jetzt noch zu den Dingen zählt oder schon zum nächsten Element im Kit, weil das nächste Element wäre dann bei Ahmed Werkzeuge. Also sie sagt, ein und ich finde das auch ganz wichtig, weil es ist auch ein Bild, das wir eigentlich aus der kritischen Soziolinguistik kennen, ja, und auch immer wieder verwenden, ja, das Survival Kit als Werkzeugkasten. Ja, also wir sagen dann immer, Sprache ist auch ein Werkzeugkasten. Ja, aber Ahmed nennt eben als ihre Werkzeuge, ihre persönlichen Werkzeuge, alles, was ihr das Schreiben ermöglicht, oder? Tastatur, ein Tisch, alles, immer Tische bei Ahmed.
Die richtige Kleidung, in der man schreiben kann. Also es sind so basic Sachen, ne?
Basic Sachen, genau. Auf der einen Seite diese ganz basic Sachen, auf der anderen Seite auch so ein bisschen diese immateriellen, also immateriellen, ist auch wieder falsch jetzt, aber so Dinge wie zum Beispiel ein Blog, sagt sie. Ein Blog kann auch dein Werkzeug sein, genauso wie eine E-Mail, eine einzelne E-Mail oder auch ein Gespräch. Mhm. Ja, auch das können Werkzeuge feministischer Praxis werden. Und ich habe da jetzt, um nochmal auf das zurückzukommen, was mir jetzt eingefallen ist, ich habe im Sommer wieder angefangen, Notizbücher zu schreiben. Ja, ich habe das, ich habe das früher ganz oft gemacht. Also Mama waren es keine Notizbücher, Mama waren es Zettel, die ich mit mir herumgeschleppt habe, weil ich habe es schon mal erwähnt, ich bin ein Schlampertatsch. Und dann habe ich aber diese, von mir aus Zettel oder Notizbücher, dann immer gemacht, wenn eine Abschlussarbeit abzugeben war. Ja, oder wenn eine wichtige Prüfung oder sowas war, dann waren immer diese Hochphasen der Notizbücher. Und dann habe ich mich immer mit einem Notizbuch dann in die Straßenbahn gesetzt bei uns in Wien. Und dann bin ich dann einfach meine Runden quer durch die Stadt gefahren, voll illegal, weil man dachte es eigentlich gar nicht, ja, von einer Endstation zur anderen und dann wieder zurück, ja, bis ich halt fertig war mit meinem Denken. Und dann bin ich wieder ausgestiegen. Ja. Und diese Kombination aus Schreiben und Bewegung, ja, die hat immer so alle verkeilten Gedanken irgendwie aus dem Kopf irgendwie rausgeholt, ja, also wortwörtlich, ja, ins Notizbuch reingeholt. Ja. Und Ich kann jetzt leider nicht ganz genau im Detail erklären, warum das funktioniert. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß, dass es dazu Studien gibt. Ja, bei mir funktioniert es halt eben auch, diese Kombination aus Bewegung und Denken. Ja, und das führt halt aber dann auch dazu, dass jede Seite ja, in diesen Notizbüchern irgendwie ein kleiner Beweis dafür ist, dass eben Denken eine durch und durch körperliche Tätigkeit ist. Ja. Und ich glaube, darüber werden wir eh auch noch später dann am Schluss vom Kit nochmal zurückkommen, ja. Was ich eigentlich noch zu den Werkzeugen dazu sagen wollte, weil das sehe ich wirklich als so ein Werkzeug an, weil ich eben auch gesagt habe vorhin, dass zum Beispiel Sprache in der Soziolinguistik als so ein Werkzeugkasten quasi beschrieben wird manchmal. Ja. Das ist geschlechtergerechte Sprache. Geschlechtergerechte Sprache quasi als Werkzeug, weil vor allem in dem Zusammenhang, wo Ahmed dann sagt, ja, ich habe Werkzeuge, aber dabei geht es nicht um Perfektion, darum das perfekte Werkzeug zu haben, sondern es geht um Handlungsfähigkeit. Ja, und das ist genau das, was ich immer sage. Ja, Sprache kann nie perfekt sein, ja, schon gar nicht, wenn es um Gerechtigkeit geht. Ja, deswegen verwende ich ja auch lieber die Bezeichnung eigentlich geschlechtersensible Sprache oder geschlechtersensible Kommunikation, weil ich kann auch mit, unter Anführungszeichen, ja, unperfekter Sprache sensibel für die Effekte sein, die Sprache auf Geschlecht hat. Ja, und obwohl ich das weiß, setze ich sie ein, diese unperfekte Sprache. Ja, weil, so wie Ahmed sagt, ja, manchmal ist eben ein stumpfes Werkzeug immer noch besser als gar keins. Also ich glaube, das ist beim Stichpunkt Werkzeug einfach wichtig, ja, dass das auch unperfekt sein darf. Hauptsache, ich habe eins. Und sie sagt vor allem auch, oder? Sagt sie nicht auch? Sie sagt auch, dass sogar sowas wie Schweigen ein Werkzeug sein kann. Ja, also zum Beispiel das Niederlegen einer Arbeit in Form von einem Streik. Zum Beispiel, ja, wenn die Arbeit jetzt unter ungerechten Bedingungen zum Beispiel geschieht oder gefordert wird.
Ja. Ja, oder das Nicht-Lachen bei sexistischen Witzen.
Genau, ja. Und etwas, was da, glaube ich, auch ganz gut dazu passt, ja, jetzt schon, ist das vierte Element in ihrem Kit, nämlich Zeit. Ja, sie sagt, Feminismus braucht eigene Zeitrhythmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle das sehr. Gerade im Moment.
Es ist aber auch frustrierend, ne?
Es ist super frustrierend.
Wenn man das nicht immer sich wieder sagt, das ist so frustrierend.
Super, super frustrierend, ja. Und ich wusste gar nicht, dass ich das schon wieder gerade so sehr fühle, bis ich es jetzt wieder gelesen habe, ja, diese Woche, genau das, ja, manchmal reicht ein Satz.
Ich wusste es nicht, bevor du es gerade gesagt hast, deswegen musste ich auch direkt antworten.
Genau. Und dann fällt plötzlich alles wieder so in die Bahn, ja, weil du plötzlich verstehst, warum, was blockiert, weil du plötzlich verstehst, was abgeht quasi.
Ich sag ja, Ahmed ist die feministische Bibel, sorry, aber muss ich mal sagen.
Ja, ich glaube, ich brauche da ein bisschen ein anderes Bild, aber ich verstehe total, was du meinst. Ja, aber ich denke, aber da passt jetzt das dazu, was ich sagen wollte, ja. Ahmed sagt ja eigentlich, alles, was er sagt, ist, nimm dir Zeit, Punkt. Ja, also Pause, Entschleunigung, ja, weil Killjoy da sein, ja, darf nicht alles werden, ja. Quasi, es braucht auch Unterbrechungen, um dann wiederkehren zu können. Du hast das eh schon vorher auch gesagt, ja. Also mit deinem Survival Kit, ja, wo da auch Dinge drinnen sind, die dir erlauben, mal kurz abzuschalten, um dann wiederkommen zu können. Komischer Satz.
Aber, wiederkommen zu können.
Ja, genau. Aber
Sprache.
Aber und das, was du mit Bibel jetzt bezeichnet hast, ja, hätte ich jetzt vielleicht zumindest, ja, also wie therapeutisch vielleicht bezeichnet. Ja. Ja, also sie spricht da fast schon ein bisschen therapeutisch. Ja. Aber immer mit politischem Kern, ja, weil Verlangsamung ist ja auch in aller Munde. Ja, mach mal langsamer. Ja, ja. Aber jetzt als nicht als Teil dieser neoliberalen Maschine quasi, wo ich hab dazu mal einen Post gemacht, ja, also diese Pausen, diese Urlaube, dieses Wechseln dient nicht dazu, damit ich nachher wieder in dieser perfekt geölten Maschine gut funktionieren kann, sondern bei Ahmed geht es eben wirklich um Widerstand gegen diesen neoliberalen Zwang zur ständigen Produktivität. Also das, was du auch jetzt gerade schon vorher gesagt hast. Ja. Das ist vielleicht ganz wichtig, ja.
Ich würde, genau, total. Ich würde kurz erklären, was ich mit Bibel meine. Weil es doch das wichtig ich auch ist, nicht, weil ich, ja genau, nee, weil ich glaube, es liegt an dem protestantisch-katholischen Unterschied, dass wir da ein unterschiedliches Bibelverständnis haben. Weil
ich habe gar kein Bibelverständnis, Jessica.
Ja, genau, aber in so einem, I know, aber in dem katholischen Kulturkontext, in dem du aufgewachsen bist, ist gängiger, Bibel als Regelwerk zu verstehen. Mhm. Als etwas, das sehr wenig persönlichen Bezug hat, weil der persönliche Bezug zu Gott über die Kirche passiert und nicht über die Bibel. Und genau das ist der Hauptunterschied zwischen katholisch und protestantisch, dass der Bezug zu Gott über den Text funktioniert bei Protestantentum und bei der katholischen Kirche über die Kirche. Und genau deswegen ist es Teil religiöser Praxis in einigen protestantischen Denominationen, also Ausprägungen, dass man sich wirklich einmal am Tag, einmal die Woche, einmal im Jahr hinsetzt, die Bibel aufschlägt und etwas für sich rauszieht, was einem selbst Bedeutung schafft. Und in dieser Art und Weise verstehe ich, wenn ich sage, Ahmed, das ist feministische Bibel, weil ich habe sie bei mir im Schrank, das wie wir vorhin hatten, so ich brauche sie da. Sie gibt mir durch das alleinige Dasein irgendwie ein bestimmtes Gefühl, so wie bei vielen Menschen, wenn die Bibel im Haus steht, hat man ein bestimmtes religiöses Gefühl. Und ich kann es rausziehen und ich muss nur eine Seite aufschlagen und ich werde immer was finden. Das ist ja das Schöne, wo wir auch meinten, man kann Ahmed so gut zitieren. Man kann wirklich irgendeine Seite im Buch aufschlagen, man findet immer irgendwas, was passt. Ja, und dieses Bibelverständnis hatte ich da dahinter. Genau.
Wobei man, okay, ich mache jetzt kein Pulverfass auf, aber wahrscheinlich könnte man da jetzt eigentlich auch wieder aus poststrukturalistischer Sicht reinkommen und sagen, ja okay, aber ist das jetzt weniger problematisch? Also, dass ich mich quasi einen kirchlichen Text quasi orientiere, ja, wo doch Sprache eine Institution unter vielen ist. Ja, okay.
Aber wir lernen, also so wie ich, also deswegen meine ich, so wie wir, wenn wir so ein Sarah-Ahmed-Buch rausziehen, dann ist das ja, dann ist es ja deswegen bedeutsam, weil wir es ja nicht nur lesen, sondern weil es sich immer direkt in den eigenen Kontext, so wie dieser Satz mit, es ergibt verschiedene Zeiten, ja. Das ist ja, es war jetzt ein Satz, der bei uns aber direkt was bewirkt hat. Und das ist ja diese Wirkung, dieser Effekt. Ja. Ist ja Affekt.
Affekt, genau, ja. Also ich würde jetzt gern vielleicht auch die Reihenfolge nur jetzt mal kurz ein bisschen nicht umdrehen, sondern ich würde was vorziehen, weil ich mir gedacht habe, etwas in ihrem Kit passt eigentlich ganz gut auch zu dieser Zeit dazu und auch zu dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, nämlich diese. Also auf Deutsch würde ich das jetzt mit Erlaubnisscheine oder sowas übersetzen. Also das, was Sie auf Englisch Permission Notes oder Permission Slips, ich glaube Notes heißt das in Großbritannien. Ja. Also diese kleinen Zettel, die man halt, also wir kennen das aus der Schule auch, ja, die Zettel, die man halt nach Hause mitkriegt vor irgendeinem Ausflug, die man unterschreiben muss, damit das Kind mitgehen kann, oder? Also quasi, dass man die Erlaubnis gibt, dass das Kind etwas machen darf. Und die soll man sich quasi selbst mitnehmen oder mitgeben, sagt sie. Ja, also Zettel, die es ihr erlauben, auszusteigen, wenn sie zu viel wird. Ja, also vielleicht ist noch einen Schritt weiter zu gehen und nicht zu sagen, ich brauche nicht nur eine Pause und komme in ein paar Wochen wieder oder was weiß ich, sondern einfach zu sagen, stopp, das will ich jetzt gar nicht. Ja, manchmal muss man sich einfach selbst erlauben, auch, also nicht nur zu pausieren, sondern auch zu gehen. Ja. Krank zu sein, Nein zu sagen, was auch immer. Ja. Also, und auch da geht es Ahmed ausdrücklich nicht um Selbstfürsorge. Ja, also diese Permission Notes, die versteht sie ja ausdrücklich als politische Akte. Ja, quasi als Ausdruck einer Weigerung, sich von einer Institution ausbeuten zu lassen. Ja, also wir haben es eh letzte Woche gehört, oder? Ja, an ihrer eigenen Biografie. An ihrer eigenen quasi Karrierebiografie auch. Ja, also es ist ein bisschen verbunden mit ihrem Rücktritt von ihrer Stelle damals an der Uni, denke ich. Also das war jetzt dieser Block Zeit und Erlaubnis, glaube ich. Und jetzt kommen wir schon so ein bisschen in die Zielgerade, ja, ihres Kids, ja, weil was sie als nächstes nennt, das nächste Element ist. Und das finde ich fast, das finde ich schon fast das Schwierigste. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, ja. Aber sie nennt das Leben. Also sie sagt, also das ist fast so ein bisschen so dieser existenzielle Kern des ganzen Kids, ja, also Feminismus, sagt sie, ist eine Form, am Leben zu bleiben. Also nicht nur zu überleben, ja, sondern am Leben zu bleiben. Life matters, ja, schreibt sie. Und sie sagt, die Killjoy kämpft für das Leben und nicht dagegen. Ja, oder vielleicht anders ausgedrückt, ja, Killjoy-Arbeit ist kein Ersatz für Leben, ja, sondern dient dem Leben. Und ich weiß nicht, warum für mich das so kompliziert ist. Es klingt total logisch, wenn ich's hier sage, und es klingt auch einfach fast. Aber für mich ist es trotzdem schwierig, das wirklich zu verstehen. Sie nennt, wenn ich sie richtig verstehe, nennt sie da zum Beispiel Dinge, Erlebnisse, Menschen vielleicht, aber bei ihr, sie macht das mit Tieren. Sie nimmt das Beispiel von Tieren her. Sie sagt, es gibt zwei Tiere in ihrem Leben, die quasi ihre Sicht auf das Leben und ihre Einstellung zum Leben wirklich fundamental verändert haben. Also sie spricht da von ihrem Pferd damals. Mulka, glaube ich, hat das geheißen, oder? Und von ihrer Hündin Poppy. Also die nennt sie als Beispiele, also als quasi diese Anker für sie wieder zurück ins Leben. Vielleicht kannst du das besser nachvollziehen, weil du hast auch, das ist mir auch, da habe ich mir sofort gedacht, dass Lucy bei dir im Sonarität ist, ja. Aber spürst du das genauso wie sie?
Ja, total. Total. Okay. Ich kann ja da kurz eine Geschichte, ich frage mich, ob es einen kategorischen Unterschied macht, ob man einen Hund oder eine Katze hat, bei diesem Gefühl. Nicht nur der eigenen Beziehung zu Tieren, sondern weil es einfach sehr andere Wesen sind. Weil die Geschichte dazu ist nämlich, Lucy ist jetzt genau 2 Jahre bei uns und ich habe sie ja aus dem Tierschutz bekommen. Und ich wollte immer einen Hund haben. Ich bin ja mit Hunden groß geworden und habe gesagt, wenn ich mal richtig erwachsen bin, dann will ich einen Hund, meinen eigenen Hund. Und dann hatte ich das erste Mal eine 100%-Stelle und habe für mich gesagt, jetzt brauche ich direkt sofort auf der Stelle einen Hund, ohne das mit meinem Partner wirklich zu besprechen. In unserer neuen Wohnung kam direkt ein Hund. Und ich hatte dann erst, also ich wollte das und war so richtig excited. Und das war auch so eine, naja, schon so eine Art Kurzschlussreaktion, so wie bei einem neuen Tattoo, wo man sagt, ich brauche das jetzt und danach, warte mal. Ja, aber im Sinne von... ich habe halt ihr Bild gesehen und sie war, ich habe mich einfach schockverliebt. Ich meine, wer ein Bild von Lucy schon mal gesehen hat, weiß, was ich damit meine. Und habe sie dann quasi im Internet bestellt, also beim Tierschuss eben.
Ja, ich verstehe.
Naja, und dann war sie da und ich hatte erstmal 3 Tage eine halbe Panikattacke, weil ich einfach gemerkt habe, krass, da ist jetzt so ein echtes Lebewesen, das ist irgendwie anders als ein Hase, ja.
Ja.
Also ich hatte vorher auch schon in meinem Erwachsenenleben nochmal so Kleintiere und das ist irgendwie anders, weil die haben ihren Raum, die haben ihren Käfig, den gibt man Essen und Trinken, man muss sich schon um sie kümmern und die sind von einem abhängig, aber die beziehen ihr Leben nicht auf mich. Ja. Und das ist aber bei einem Hund ganz anders. Sie guckt mich an, die will was von mir. Ich bin für sie so richtig auch sozial verantwortlich. Ja. Nicht nur, was ihr Überleben im Sinne von Essen und Trinken angeht, sondern ich bin ihre Familie. Und da ich ja keine menschlichen Kinder habe, war das für mich das erste Mal, dass ich und das war ja auch ohne einen Vorbereitungsprozess, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt schwanger gewesen wäre, hätte ich mich nur einen Monat darauf vorbereiten können.
Ja.
Es war ganz plötzlich da und ganz plötzlich hatte ich diesen Druck. Und dann, so nach einer Woche oder zwei, hat sich das in so ein richtig positives Gefühl gewandelt, dass ich gemerkt habe, ey, es gibt einen es gibt ein Lebewesen, das braucht mich. Und das ist was total Schönes. Und das ist was, was mich voranbringt. Also natürlich, und deswegen, das hat, um es jetzt wieder zum Feminismus zurückzubringen, so ein bisschen ist es eine reale Lebensanalogie zu, wenn ich sage, okay, meine Community auf Instagram freut sich, wenn ich einen coolen Beitrag mache, weil sie was lernen. So in einer bestimmten, jetzt quasi feministischen Hinsicht zum Beispiel. Oder wenn wir den Podcast machen, ne? Aber es gibt halt auch so wirklich im Sinne von so ein ganz banales Lebenscaring auch ein Lebewesen, das sich genau, also das, ja, und das mir gleichzeitig aber auch immer, und das ist, glaube ich, nochmal der Unterschied dann wieder zu dem Kind, ne? Dass mir gleichzeitig auch wirklich so viel gibt, weil es schon auch, keine Ahnung, sie liegt da und sie ist ein kuscheliger Teddybär und wenn es mir schlecht geht, drücke ich mein Gesicht in sie rein, so, ne? Das geht jetzt bei einem Kind nicht. genau. Also ich glaube, da sind Sarah Ahmed und ich uns ganz ähnlich.
Ja, total. Also jetzt, wo du es erzählt hast, mir ist jetzt eingefallen, weil vielleicht ist es genau das, weil du gesagt hast, du hast halt von einem Moment auf den anderen diese Verantwortung plötzlich gespürt und gehabt, und Verantwortung bedeutet halt auch Bindung oder Verbindung, ne? Und das ist etwas, das ist ja etwas, was zumindest für mich, vielleicht widersprichst du mir auch, ja, aber das ist etwas, was einerseits die Killjoy bei Ahmed oder in ihrem Denken eng mit der Parisia bei Foucault verbindet, mit dem Wahrsprechen, ja, weil Foucault, bei ihm spricht jemand die Wahrheit, obwohl sie gefährlich ist. Okay, ja, aber bei Ahmed tut die Killjoy eigentlich dasselbe, ja, okay, nur mit einem Unterschied, finde ich, einem wichtigen Unterschied. Sie spricht nicht nur für sich selbst, sie spricht aus Beziehungen heraus. Beziehungen, die etwas bedeuten, und genau das macht dieses Risiko des Wahrsprechens sogar noch größer. Also sie stört nicht, weil sie destruktiv ist, sondern weil sie sich verantwortlich fühlt. Und ich finde, das ist ein großer Unterschied. Also ich finde, also ich, und vielleicht ist das verbunden mit dem, wie man zum Leben steht. Weißt du, was ich meine? Also Leben jetzt nicht als Leben, was macht mich glücklich quasi, vielleicht blockiert es deswegen für mich, sondern was macht das Leben lebenswert? Womit bin ich im Leben verbunden und wofür fühle ich mich verantwortlich? Vielleicht ist das eher das, was sie meint. Ja. Okay. Gut, auf jeden Fall. Aber das bringt mich, das bringt mich gleich, apropos verbunden, das bringt mich gleich zum nächsten Element, weil das nächste Element, das Ahmed nennt, sind andere Killjoys. Natürlich. Das ist ein ganz zentraler Punkt bei ihm.
Deswegen sind wir hier zusammen. Deswegen
sind wir. Peace. Also, genau. Also das ist mir auch sofort natürlich eingefallen, ja, weil lustig ist nämlich, weißt du, was lustig ist? Also Ahmed, also in diesem Kapitel, wo sie über andere Killjoy schreibt, ja, also sie zuerst mal erklärt sie, warum es wichtig ist, ja, weil Kritik einfach nur dann überlebt, wenn sie geteilt wird. Und dann beschreibt sie eben diesen Moment so schön, ja, dass sie sagt, wenn sich zwei Killjoys im Raum treffen, sehen quasi, ja, die erkennen sich sofort, ohne ein Wort zu sagen, ohne ein Wort zu hören, wissen genau wer, ja, und ich mag das einfach, weil das so extrem unspektakulär ist, erstens, also es bedeutet, ich brauche kein Manifest, okay, ich kann eins haben, aber ich brauche es nicht, ich brauche kein Manifest, keine Revolution, es reicht ein kurzer Blick, ein Blick, der sagt, ich sehe dich. Und manchmal reicht genau das, um weiterzumachen, ja, um sich daran zu erinnern, dass Widerstand jetzt natürlich immer auch individuell erlebt wird, aber dass er kollektiv getragen werden muss. Ja. Und ich sage das jetzt ganz, ganz unromantisch, ja, weil ich unromantisch bin. Ja. Aber irgendwie ist es auch genau dieses Gefühl, dass ich jetzt nach 14 Folgen, 15 Folgen, jetzt bin ich durcheinander mit meiner Zählung.
Jetzt sind wir bei der 15.
Jetzt bin ich schon bei 15, na, schon siehst du. Ja, was ich immer noch habe, ja, jetzt bei uns beim Podcast, weil Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber wir haben ja damals im Frühling eigentlich auch ganz unspektakulär angefangen. Ja? Also ohne großen Plan, ohne, weiß ich nicht, großes Ziel. Ja? Ich kann mich noch erinnern, du hast damals eine Story gepostet, glaube ich, war das, ja, wo du gesagt hast, ja, du bist ein bisschen Insta-müde gerade. Ja? Thema Zeit. Ja. Ja, und dass du gerne mal was anderes ausprobieren möchtest und so weiter. Und ich weiß dann noch, ich habe dann, glaube ich, nicht, also schon ernst gemeint, aber eben so, wie ich gesagt habe, unspektakulär einfach darauf geantwortet und gesagt, ja, okay, wie wär's denn mit einem gemeinsamen Podcast? Und dann hast du gesagt, ja, und ich glaube, von da an wäre es halt einfach genau das. Ja, also ich frage, wollen wir das machen? Du sagst, ja. Du fragst, wollen wir das machen? Ich sage, ja. Ja, und so weiter. Ja, also ich glaube, und ja, so hat sich das irgendwie weiterentwickelt. Und das war nicht, weil quasi, ich glaube, wir haben vorher nicht wirklich viel jetzt so Austausch oder Kontakt gehabt. Also wir sind einander gefolgt, glaube ich, das war's. Aber
genau, ab und zu mal kommentiert und was.
Ja, genau. So. Genau. Aber es war jetzt nicht so, okay, wir kannten uns super gut und wussten, ja, was die andere so macht und denkt. Und trotzdem war das irgendwie es reicht manchmal so ein Moment. Und genau das beschreibt halt Ahmed auch. Ja,
genau, und das beschreibt auch, warum. Also wie ich mich fühle, wenn ich unseren Podcast schneide oder wenn ich ihn nochmal reinhöre oder jedes Mal, wenn ich hier sitze, Dienstagmorgen und mit dir aufnehme. Also es ist wirklich, habe ich ja schon so häufig gesagt und auch mit der Welt geteilt, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie, genau, also in diesem Kontext, dass es mir automatisch besser geht. Ja? Und es liegt, glaube ich, wirklich daran. Schön, dass Sarah Ahmed uns das so sagt hat.
Wir brauchen Sarah Ahmed, um das gehört zu haben. Genau. Ja, absolut.
Ja, das war nämlich auch mein Gedanke heute Morgen, so, weil wir haben jetzt 2 oder 3 Wochen nicht aufgenommen. Und ich mir dachte, und so, hat es natürlich viel Zeit und Stress, ja. Und dann dachte ich mir so 5 Minuten drin, so, oh, nee, das habe ich jetzt gebraucht. Ja. Das musste jetzt sein, unbedingt.
Dieser Vormittag musste sein, ja. Und vor allem auch, finde ich, jetzt schon wegen dem nächsten Punkt, ja, also wegen dem nächsten Element im Kit, Sarah Ahmed sagt, das Survival Kit braucht auf jeden Fall auch Platz für Humor. Und ich finde das witzig, also nicht weil wegen Humor, sondern ich finde das wirklich witzig, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand mich für eine humorvolle Person hält. Niemand. Ich glaube nicht, dass das.
Bei mir aber auch.
Das nicht mal in der Liste, nicht mal in der Top 100 Liste von Dingen, die Leute, glaube ich, über mich oder zu mir sagen. Genau. Aber dieser Podcast oder überhaupt die Beschäftigung einfach mit den Themen hier. Ich finde schon, ich habe Humor und ich finde, ich brauche auch diesen Humor. Und das ist genau das, was Ahmed eben sagt. Ja, sie sagt, es ist wichtig, weil Kritik einfach sonst zu schwer zu ertragen wird oder zu schwer wird, sagen wir es vielleicht so. Ja? Also Lachen und Wut, und das ist ganz wichtig, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, Lachen und Wut müssen keine Gegensätze sein. Sind doch keine Gegensätze. Also ich würde das nie sagen, und vielleicht ist es deswegen so schwierig, ja, mich als humorvolle Person zu beschreiben, weil ich immer so wütend bin. Ja. Aber der Humor ist ja in diesem Fall keine Flucht quasi vor dem Schmerz, sondern eine Form, ihn zu überleben. Ja. Und ja, nein, wir lachen nicht über sexistische Witze. Das ist nicht unser Humor, ja. Aber wir lachen miteinander, und zwar über die Absurditäten der Macht. Ja, und ich glaube, das passiert uns auch ganz oft im Podcast hier, ja, also Lachen erleichtert die Last erstmal, ja, also Nummer 1, und kann andererseits aber auch zur Form kollektiver Erkenntnis werden, weil was passiert da, wenn wir über eine Situation lachen? Man erkennt gemeinsam ihre Logik, und dadurch bricht man sie dann.
Genau, ja. Du sprichst mir sowas von aus der Seele.
Affektive Widerständigkeit, oder?
Ja, total. Und der Punkt, das ist noch ein noch wichtigerer Grund, Killjoy nicht mit Spaßverderberin zu übersetzen.
Ja. Ja.
Weil wir machen den Spaß. Also ohne Spaß gibt es keine Killjoy. Genau.
Na, ja, richtig. Wir brauchen es ja zum Überleben. Ja? Ja. Also quasi wirklich Leichtigkeit als Methode, das Schwere zu ertragen. Und da finde ich überhaupt nicht, dass das irgendwie kontraintuitiv oder sich ist oder sich widerspricht. Ja. Und das ist auch etwas, was dann beim letzten Punkt zumindest bei Ahmed jetzt in ihrer Liste als letzter Punkt aufgezählt wird, ist der Körper natürlich. Ja, weil der Körper, der darf bei Ahmed natürlich nie fehlen. Ja. Und auch da ist der Blick auf den Körper oder das, was sie beschreibt, vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kontraintuitiv. Ja, aber sie sagt, okay, also was sie sagt, ist zuerst einmal, dass der Körper selbst natürlich Teil also des Überlebens ist, in Nona, ja, also es wäre wahrscheinlich das Erste, was wir damit assoziieren. Wir müssen den Körper am Leben halten. Ja, aber sie sagt, der Körper ist eben einerseits natürlich Träger einer Müdigkeit. Ja, Träger der Müdigkeit, das müssen wir quasi aushalten. Aber Körper ist auch Quelle und Speicherin von Wissen. Ja, also so ein bisschen so wie Lords Verständnis von Erotik. Also ich meine, ein bisschen finde ich nicht. Ich finde es total, absolut, 100%. Was ich damit sagen will, ist, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob sie wirklich auch den Begriff, also das Konzept des Erotischen erwähnt. Sie beschreibt es schon. Also so wie sie es beschreibt, ist es eindeutig das. Aber ich glaube, also sie verwendet das Wort nicht. Aber die Erotik oder das Erotische bei Lord ist ja, die hat ja nichts mit konventioneller, unter Anführungszeichen, Sexualität zu tun, sondern ist ja bei ihr so eine tiefe, verkörperte Form der Erkenntnis. Und zwar eine Erkenntnis, die aus Lust und Intuition entsteht. Also quasi wie so eine innere Resonanz mit dem Leben. Also vielleicht ist das diese Verbindung mit dem Leben, die ich vorhin gesucht habe und nicht gefunden habe. Ja, also wenn man weiß, was richtig oder stimmig ist, weil es sich lebendig anfühlt. Weißt du, was ich meine? Also dieser Körper trägt quasi Spuren eines Kampfs, aber auch des Begehrens und der Freude. Beides. Und also ja, die Freude gehört ins Survival Kit, ja, aber nur dann, wenn sie eben nicht zum Gebot wird. Ja, also wenn die Freude aus dir herauskommt, soll heißen, man darf, weil das ist das Bild, das ihr nämlich verwendet, Ahmed, ja, auf das es sich bezieht, man darf als Killjoy auch tanzen. Man darf tanzen, ohne sich quasi rechtfertigen zu müssen. Ja. Aber man darf auch stehen bleiben, wenn man nicht mehr kann. Ich glaube, das ist einfach diese doppelte Bewegung da beim Körper. Also ich denke, so zum Abschluss vielleicht, ja, wir haben es schon gesagt vorhin, ja, ihr Killjoy Survival Kit ist kein Handbuch quasi für Resilienz. Nein, sondern ein Archiv eigentlich feministischer Fürsorge. Das heißt, dieses Kit zeigt uns, dass das Kritik Kraft braucht, ja, und dass diese Kraft aber nicht aus Härte besteht quasi oder entsteht, Härte mit uns selbst, ja, sondern aus Beziehung, immer aus Beziehung. Und in dem Sinne ist auch Feminismus dann, so wie ich Ahmed lese, ja, bei ihr keine Theorie, keine reine Theorie, sondern eine Überlebenskunst mit Betonung auf Kunst. Ja, quasi eine anstrengende und eine kreative Arbeit, eine anstrengende und kreative Art zu überleben, als Feministinnen, als marginalisierte Körper, indem wir lesen, sammeln, lachen, fühlen, tanzen, ja, was auch immer. Und das immer und immer wieder und vor allem gemeinsam. Also das ist das, was ich aus dem Kit quasi mitnehme, ja, aus den Überlegungen zum Kit mitnehme. Genau.
Das war so schön. Also diese Folge, grundsätzlich wollte ich eh sagen, das sind, glaube ich, meine zwei absoluten Lieblingsfolgen bisher. Das ist einfach so absolut. Schön. Absolut. Weil auch bei mir einfach so viel passiert, ich so viel mitnehme und ich hoffe einfach, ich kann es mir wirklich nur wünschen, dass unsere Zuhörenden auch direkt irgendwie Gefühle, Gedanken, Ideen, Sorgen, Wünsche, was auch immer haben, wenn sie diese Worte hören. Weil so geht's mir. Ja. Mhm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es anders wäre, aber man weiß ja nie.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Also es gibt viele Dinge, die man natürlich aus dieser Figur, auch dieser Killjoy natürlich mitnehmen kann. Ja, aber eines der wichtigsten für mich ist immer noch, dass Gefühle keine Schwäche sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen unter dem Strich, was dann rauskommt, sondern quasi so ein bisschen so ein Sensorium, ja, für Macht, ja, dass alles das, ja, also die negativen und die positiven Gefühle, dass alles das zeigt, wo was nicht stimmt. Ja. Mhm. Und dass das nicht, weiß ich nicht, weggesperrt, weggeredet, wegargumentiert, klein gemacht werden darf. Ja. Ich glaube, das ist für mich ganz wichtig. Ja. Und vielleicht, ja, das sagt ja Ahmed auch, ne? Oder die wichtigste Lektion vielleicht überhaupt, ja, Killjoys brauchen Feminismus, um zu überleben, aber auch der Feminismus umgekehrt braucht Killjoys, um lebendig zu bleiben. Und das ist ein bisschen so das, was dieses Kit leisten soll, oder? Okay. Ja, also nicht unbedingt zu sagen, ja, weiß nicht, wir brauchen die großen heroischen Gesten, ja, im Feminismus oder als Killjoy, weil es geht nicht um Stärke. Weil Stärke quasi wieder nur zu imitieren oder zu spielen, weil sie in das System passt, wäre ja auch wieder genau nicht das, worauf Ahmed raus will. Ja, es geht eigentlich um Wahrhaftigkeit, also nicht um Resilienz, sondern um Verantwortung, quasi eine Ethik des Miteinanders, die nicht auf Harmonie beruht, sondern auf einer Bereitschaft auch zum Widerspruch. Ja. Mhm. Und glücklich sein ist dabei nicht ausgeschlossen. Vielleicht müssen wir das am Schluss nochmal dazu sagen. Ja? Also wir haben jetzt viel über Kraft und über Schwierigkeiten und über Survival gesprochen, ja, also absolut im Gegenteil, glücklich sein ist nicht ausgeschlossen, aber eben ein anderes Glück, ja, also eines, das sich nicht anpasst oder nicht von dir verlangt, dass du dich anpasst, sondern befreit. Also ein Glück, das sich nicht vorschreiben lässt quasi, ja, sondern das wächst. Das wächst, wenn wir endlich aufhören, ja, so zu tun, als wäre alles in Ordnung.
Mhm. Genau. So, ich nehme das auf. Ich habe nichts zum Fazit hinzuzufügen. Allerdings den, glaube ich, einzig logischen, perfekten Vorschlag für das Thema der nächsten Folge.
Perfekt. Sag mir, was nehmen wir nächstes Mal auf?
Audre Lorde.
Ja, bitte.
Ich dachte eh schon ganz am Anfang der letzten, also dem ersten Teil von dieser Folge, habe ich gerade ausgeschaut und nur Audre Lorde Buch gesehen und dann habe ich nach links apropos. Nee, ich habe nämlich jetzt auch gerade nochmal aus dem Regal gezogen, um jetzt wirklich zu performieren, über was wir die ganze Zeit sprechen. Den Sammelband von Audre Lorde, der ja, und das passt nämlich, deswegen geht es hier so perfekt über, den Titel hat Your Silence Will Not Protect You. Also dein Schweigen wird dich nicht beschützen. Ja. Und das ist ja genau das, über das wir sprechen. Und das Spannende ist, dass in diesem Buch, was übrigens meiner Meinung nach das schönste Buch ist, weil es in dem perfektesten Rosa geschrieben ist. Sorry. Hatten wir ja apropos erste Folge und irgendwie Fun Facts über uns. Ja,
stimmt.
Die Einleitung zu diesem Buch hat Sarah Ahmed geschrieben. Oh, das habe ich auch erst viel später herausgefunden. Ich habe irgendwie, also genau, und das ist auch die allerschönste Einleitung, die ich jemals für ein Buch gesehen habe, weil sie mit so viel Liebe schrieb.
Ja, Ahmed ist einfach das größte Fan.
Ja, sowieso, ne? Aber wenn Ahmed über Lorde schreibt, das ist einfach, also dann, also ich habe 5 Herzchen in dieser Einleitung dran geschrieben. Und deswegen wäre das, glaube ich, die perfekte nächste Folge. Und da du ja selbst gesagt hast, das mit dem Erotischen, dann gebe ich dir einfach den Teil auf. Weil ich habe ja zu Audre Lorde schon einiges selbst auch geschrieben, Artikel veröffentlicht und es ist ein Teil in einem Kapitel von dem Buch, was ich gerade schreibe. Von daher würde ich die Folge übernehmen, über Audre Lorde sprechen und wir haben schon deinen Teil.
Na schau, also was so eine Folge alles bewirken kann. Ja. Wir wissen genau, wo wir weitermachen müssen.
Genau, so ist das mit den Killjoys.
Genau. Wir haben schon verstanden. Jo. Okay, sehr gut. Puh, das waren zwei sehr intensive Folgen.
Ich will noch mal daran erinnern, dass wir am Anfang meinten, ja, ist ja nicht schlimm, wenn die zweite Folge dann ein bisschen kürzer wird, ne? Jetzt ist sie noch länger geworden als die erste. Wir haben 1,5 Stunden aufgenommen.
Ah, Jessica, lang können wir.
Ja, auf jeden Fall. Ich überlege mal, wir hätten eine draus gemacht. Das wären 2,5 Stunden.
Eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie ich gedacht habe, dass das funktioniert.
No, keine Ahnung.
Okay. Gut, aber wir sind jetzt endlich zumindest für heute am Ende angelangt. Ich bin mir zu 170% sicher, dass das nicht die letzte Folge sein wird über Sarah Ahmed. Zuerst machen wir mal Audre Lorde und dann kommen wir wieder zu Ahmed zurück. Genau. Aber vielleicht können wir einfach mal hier abschließen und vielleicht alle daran erinnern, uns jetzt brav zu folgen, damit sie die nächsten Ahmed-Folgen nicht verpassen.
Genau, das bringt mich zu unserem berühmten Outro.
Genau.
Genau, wie du gerade schon gesagt hast, Folgen hilft, Dinge nicht zu verpassen. Und es hilft auch der Sichtbarkeit unseres Podcasts. Denn das ist, glaube ich, das, was wir vielleicht jetzt auch aus der Folge mitnehmen können und gelernt haben. Wir brauchen eine schöne Gemeinschaft. Und solche Wege wie, also und da, vor allem dadurch, dass Social Media einfach immer schrecklicher wird, ist es wichtig, andere Plattformen zu erschließen und darauf Communities aufzubauen, und Podcasts oder Newsletter sind ein Weg davon. Und deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns da spezifisch auch unterstützt, weil wer weiß, wie lange Instagram noch Instagram ist, ja, und nicht bald zu X wird. Und dann wird es umso schwerer sein, sich diese Communities wirklich aufzubauen. Genau, deswegen folgt uns, teilt den Podcast, bewertet ihn, schreibt Kommentare, stellt uns überhaupt Rückfragen, gibt uns Themenvorschläge. Und genau, kontaktiert uns, folgt uns trotzdem auf Instagram, damit ihr nichts verpasst. Und freut euch mit uns auf die nächste Folge zu Audre Lorde.
Genau, yay. Oh, sehr gut. Sehr schön, Jessica. Wir haben es geschafft und im Kasten.
Ja.
Und ich freue mich tatsächlich auf die nächste Folge zu Audre Lorde.
Ich mich auch.
In diesem Sinne, schöne Woche noch und bis zum nächsten Mal. Baba.
Bis dann. Tschüss.